Willkommen zum Triathlon-Podcast Triathlon Querbeet. Ein Podcast von jedermann, für jedermann und jede Frau. Interessante Themen rund um den Triathlon-Sport.
Ja, liebe Freunde von Triathlon Querbeet, dem Trainerstammtisch. Ich wollte erst anmoderieren mit liebe Fans, weil wir hatten ja schon 3 Sendungen gemacht. Wir haben einiges an Zuschriften von euch bekommen, auch zu Themen, wie wir sie rüberbringen, aber auch zu Themen, die vielleicht Bestandteil einer weiteren Serie werden können. Es freut uns sehr. Nichtsdestotrotz werden wir heute mit einem neuen Inhalt weitermachen. Ihr wisst ja, was haben wir das letzte Mal gemacht? Wir haben über Grundlagenausdauer gesprochen. Wir haben über Ausdauersport in Summe gesprochen, über Zonenbestimmung. Alles wichtige Themen für die Trainingssteuerung, für euch, für deinen Erfolg, für deine Ziele, für deine Motivation, für deine Leidenschaft im Triathlon. Schluss mit so viel Lobhudelei. Micha, wie geht's dir?
Hervorragend.
Super.
Kann ich klagen. Akku ist da.
Ja. Bestens.
Alles 3 Wettertaft, läuft.
Ja.
Ja. Also insofern können wir sagen, wir sind auf dem richtigen Weg.
Ja.
Trainingslehre einfach erklärt. Es gab ja mal den Volkscomputer. Das ist der Computer fürs Volk, sozusagen. Das war die Bild-Zeitung mal ausgerufen.
War doch so ein Commodore C64.
Das weiß ich nicht, das war wahrscheinlich vor
deiner Zeit.
Vor dem Krieg.
Ja. Vor Krieg.
War sehr gut. Aber wir wollen ja auch Trainingslehre fürs Volk, sage ich einfach mal. Einfach etwas erklären. Das hatte ich ja schon mal eingangs, glaube ich, der ersten Sendung gesagt. Liebe Leute, es gibt so viele tolle Leute und die können normale Sachverhalte, die kompliziert sind, so nochmal verkomplizieren, dass es keine Sau kennt und auch überhaupt nicht versteht. Und ich bin ein Mensch, der sagt, warum kann man nicht komplizierte Sachverhalte einfach erklären und damit kann man arbeiten und das versuchen wir gerade hier.
Ja. Ja,
Trainingslehre für alle nenne ich das, Trainingslehre fürs Volk, einfach erklärt sozusagen. Und da haben wir doch, wir sind in einer illustren Runde mal wieder mit unseren Partnern und ich glaube, wir lassen sie uns einfach mal vorstellen, kurze Runde, die noch nicht die alle Folgen gesehen haben, sind natürlich in den Genuss auch unser Team mal kurz kennenzulernen vom Trainerstammtisch.
Genau, also Kerstin und ich bin schon über 10 Jahre im Gesundheitsbereich unterwegs, seit 4 Jahren im Triathlon-Coaching und komme ursprünglich aus dem Schwimmen, Leistungssport, habe mich jetzt auch in den letzten Jahren und das Thema greifen wir eben heute auf, auch mit dem Thema Training für Frauen beschäftigt. Und da so ein bisschen meine Erfahrung gesammelt an mir selbst, aber auch an meinen Athletinnen und hoffe, dass ich da jetzt einige Erfahrungen heute teilen darf. Denn wir haben ein sehr spannendes Thema heute dabei.
Diesen Ding.
Sehr gut. Ja, mein Name ist Michael Krell. Ich komme aus Nürnberg, bin seit über 12 Jahren hauptberuflich Trainer. Mit Ausbildung, A-Schein und die ein oder anderen kennen mich vielleicht auch von den Büchern Triathlon für Berufstätige, die ich ab und zu schreibe und mich da mit Sportthemen, vor allem Thema Zeitmanagement und effizientes, effektives Training auseinandersetze. Ja, und freue mich wieder mit dabei zu sein. Und ja, heute geht es ja dann um mal was ganz anderes, ja, genau. Was sehr Spezielles, was aber in meinen Augen viel zu wenig besprochen wird bisher.
Ja, ja, ich bin der Michi. Und habe in meinem Leben schon viele Dinge getan im Sport, sowohl innerhalb des Sports auch als außerhalb des Sports. Bin A-Trainer und Sportmentalcoach. Und ja, habe auch eigene Athleten, stehe aber auch am Beckenrand im Verein, also mache Basisarbeit mit auch Schwimm-Kraulkursen für Anfänger, ganz, ganz unten bei der Basis anfangen, Nachwuchstraining und so weiter. Und ja, habe mit Henning als Mitbegründer vor 5 Jahren den Triathlon Querbeet Podcast ins Leben gerufen, aus einer Sabbelei, die wir immer gemacht haben, an einem Sonntags beim Ausflug mit den Fahrrädern, beim Training, GR1 Training, haben wir dann gesagt, das können wir auch mal so reinsabbeln und dadurch ist die Sache entstanden und daraus ist jetzt dieser Triathlon Querbeet Trainerstammtisch entstanden.
Henning. Ja, Henning, der mit dem Cervelo, der mit Kerstin die Trainerausbildung gemacht hat, bei der ASG sportlicher Leiter und Trainer ist.
Deine Brille.
Habe ich die nicht auf?
Doch, aber ein bisschen schräg. So, lieber Henning.
Ja, das sind halt diese Kopfhörer. Jedes Mal, wenn wir uns hier treffen, stelle ich fest, dass der Kopfhörer am Ohr drückt.
Das stimmt. Das ist ein sogenanntes dann auch Berufsrisiko, das wir haben.
Okay. Aber jetzt kommen wir zu den wichtigen Themen. Wir sind jeder Mann und jeder Frau. Genau. Und genau heute greifen wir dieses Thema natürlich auch auf.
Genau.
Wir, jeder Mann und Frau.
Ja. Wir sprechen heute über Triathlon-Training oder kann man auch sagen Ausdauertraining. Was sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Weil Frauen sind jetzt keine kleinen Männer. Ja, und wurden aber in den letzten oder generell in den ersten Jahrzehnten der Trainingslehre eher als solche auch behandelt, beziehungsweise die Studienlage konzentrierte sich meist auf die männlichen Athleten. Und es gibt einige Bereiche im Sport, vor allem im olympischen Bereich, wo es dann um Medaillen geht, wo es schon recht lange auch unterschiedliche Trainingsansätze gibt. Aber ich sage es mal, im Breitensport ist bis dato noch nicht so groß durchgeschlagen. Ja. Und es gibt einige Unterschiede, die man vor allem auch beachten sollte im Training. Super, Kerstin, dass du auch heute da bist, natürlich auch aus deiner eigenen Erfahrung.
Genau,
ja. In dem Fall sehr wichtig, weil sonst sehe es mau aus, ja.
Und so nach dem Prinzip praktische Erfahrung oder was.
Genau, ja. Nee, also demnach ist natürlich klasse, dass du als auch Sportlerin aktiv, du startest ja nach wie vor Liga, ne, mit deinem Team.
Genau.
Also bist im Leistungssportbereich nach wie vor behaftet, dass du natürlich dann auch eigenen Erfahrungen mit dir und deinen Athletinnen da teilen kannst. Ja. Und generell würde ich mal sagen, werfe ich mal in die Runde, was glaubt ihr, was sind denn so die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, wobei wir heute eher auf das Frauentraining zu sprechen kommen, weil die Männer waren eigentlich sonst immer im Fokus. Ja.
Henning. Ich sag was ganz Blödes. Männer sind Machos.
Ja.
Punkt. Also können alles, oder meinen sie können alles, deswegen
sind die größten,
gib mir die Trainingseinheit, die haue ich weg. Also ich spreche jetzt mal gerade gegen mich selbst, also für diese Rasse, der ich angehöre, oder diese Sorte oder Gattung, wie auch immer.
Geschlecht, und,
ja. Ja, also ist im
Gattung ist gut.
Im Endeffekt ist es, was ich sage, zusammengefasst, voll mit Testosteron sind wir.
Das ist schon mal ein guter Stichpunkt, ja. Hormonelle Unterschiede gibt es natürlich, oder?
Mhm. Ich möchte mal eine Anekdote erzählen aus dem Kaderbetrieb. Wenn es dann in die DC-Cups hinging und es geht dann irgendwie dann Richtung den Wettkampf an dem Tag, dann die Mädels so. Erstmal Haare natürlich eingeflochten, das ist ja natürlich klar. Und dann, na, wie fühlt ihr euch? Ganz gut. Und seid ihr bereit anzugreifen? Ja. Okay. Und die Jungs? Alter, wo steht denn das Klavier? Bist du doof, weil die mache ich platt. Ey, ich komme in die erste Radgruppe, ist mir doch scheiße. Den drücke ich weg. Und? Da wollen wir mal sehen, wer der Beste ist. Allein da erkennt man schon an dem ganz normalen sozialisierten Verhalten gegenüber einer Wettkampf-Stresssituation. Ich bin kein Mensch, ne? Also dass ich sage, Männer spielen nur mit Autos und werden Handwerker und so weiter und Frauen nicht und dürfen damit Barbie. Nein, da bin ich bitte nicht. Aber trotzdem haben wir es festgestellt, dass auch nonverbale Erziehung dazu führt, dass eine Frau sich ganz nicht so viel zutraut und ein Mann sagt, wo ist das Klavier? Warum auch immer? Und das hat mich damals geprägt, wo ich gesagt habe, Mensch, die Mädels musstest du immer so ein bisschen, ey komm, das schaffst du schon. Und das kriegen wir hin und die muss immer, ey, ganz ruhig, ja, bleib jetzt ganz ruhig. Nicht, dass du noch einen Unfall baust.
Ich glaube, die Mädels generell unterschätzen sich oft und die Männer überschätzen sich oft.
Ja, das meine ich natürlich, genau.
Ja,
ist auch immer ganz lustig vor dem Start, also eben so früher im Schwimmsport war es noch extremer, da habe ich es noch extremer mitgekriegt, da war immer so die Kommunikation unter Mädels vor dem Start immer so, ah ja, ich bin heute gar nicht gut drauf und oh, ich hab ganz schlecht trainiert und so und ja, genau. Total tief gestapelt und bei Männern ist ich mach die fertig,
das ist
keine Chance.
Ja, genau.
Und dann aber, wenn das dann wirklich zum Rennen übergeht, ist es bei Frauen dann schon oder bei mir zumindest dann schon, legt sich so ein Schalter um. Also eigentlich ist ja schon davor schon umgeschalten, aber es ist dann halt nach außen hin versucht man dann eher so ein bisschen, ja, nett und mal gucken, ne? Aber innerlich war ich dann schon immer so ein bisschen auf Angriff und ich habe geschaut, dass ich dann mich schon durchsetze, aber das ist halt, glaube ich, auch wieder Typsache.
Ich war ja dann ja nun auch als Betreuer in der ersten, zweiten Bundesliga unterwegs und die Männer, wenn die Rad fahren, hörst du schon mal, geh mal nach vorne, kein Thema, pass auf, ja, jetzt pass auf. Und die Frauen haben, ich möchte diese Worte hier nicht ich bin gut erzogen, nicht sagen, wie die sich untereinander angezickt haben mit ganz fürchterlichen Worten. Ne? Und da war ein richtiges Gezicke und Gekeife und auf der Strecke in dieser Wettkampfsituation, wo ich auch nochmal einen Unterschied festgestellt habe.
Man muss auch ehrlicherweise sagen, dass die Frauen, gerade im Triathlon, in der Liga merkst du das bestimmt auch, dass die nach deutlich mehr Potenzial haben, was so Gruppenzusammenarbeit angeht. Also beziehungsweise als Frau ist es zum Beispiel aus der Erfahrung heraus, wenn du jetzt angreifst, mal rausfährst, ist die Uneinigkeit viel höher in der Gruppe, wie jetzt beispielsweise bei den Jungs oder so. Ne? Ich weiß nicht, woran das liegt. Das stellt man bis heute schon noch fest, dass da noch viel Potenzial da ist. Ne?
Auf jeden Fall.
Die machen sich das Leben teilweise selber schwer.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Aber ich finde schön, wie uns dieser Einstieg gelungen ist, zu sagen, hey, es gibt auch in dem sozialisierten Verhalten, in Wettkampfsituationen, in Trainingssituationen, in sich selbst einschätzen, im mentalen Mindset, gibt es schon Unterschiede. Also muss es ja auch, und deswegen machen wir diesen Videopodcast ja für euch, muss es doch auch irgendwie im Training dann auch Unterschiede erfahren, obwohl es ja gar nicht so ist. Man kriegt Trainingspläne und da gibt es keine Unterschiede, Henning.
Ja, bevor wir auf die Trainingspläne kommen, ich glaube, wir versuchen ja einfach so ein bisschen die unterschiedlichen Merkmale von Mann und Frau, was dann wahrscheinlich natürlich auch einen Impact hat für die Trainings- oder für die Trainingssteuerung und für die Trainingsplanung. Aber ich spreche jetzt mal nur von der Beobachtung, die ich jetzt so die letzten 5 Minuten gemacht habe. Wir haben jetzt nur über Themen gesprochen, wo die Frauen, hätte ich den Eindruck gewonnen, etwas schlechter wegkommen wie der Mann. Siehst du aus deiner Perspektive, wo aber Merkmale sind, die deutlich besser oder ausgeprägter sind, wie bei Männern?
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also kommt natürlich immer auf die Situation an. Es ist jetzt Training oder Wettkampf.
Ja.
Genau, aber im Training würde ich mal behaupten, dass Frauen eher so also ein bisschen gezielter diese Sachen, diese Vorgaben umsetzen können und auf den Punkt bringen als viele Männer. Ist jetzt natürlich auch wieder, wie gesagt, typabhängig unterschiedlich, aber so den Großteil kann es schon hinkommen, dass bei den Männern oftmals einfach versucht wird, dann Gas zu geben, ne? Und bei Frauen, ich versuche dann zum Beispiel auch immer im Training wirklich diese, da steht dann 4:30 laufen, dann laufe ich 4:30 und nicht schneller.
Das ist exakt auch meine Beobachtung. Ja, also die Frauen sind da deutlich konsequenter, was die Umsetzung angeht. Und oftmals bei den Herren ist, da habe ich jetzt mal die Intervalle verdoppelt oder so.
Kann doch schneller.
Schneller. Ja. Und zielführend ist natürlich das, wenn man erstmal die Aufgaben so macht, wie sie drinstehen. Mhm. Ja. Frauen haben aber auch einen anderen Vorteil. Und zwar, je länger die Wettkampfdauer wird, also Frauen haben generell einen Vorteil in der Langzeitausdauer, einfach aufgrund der Körperzusammensetzung, dass quasi gerade über lange Strecken, beispielsweise beim Langstreckenschwimmen, da gibt es zum Beispiel so eins von Kuba nach Florida.
Also wirklich so Ultradistanz.
Ultrasachen, da haben die Frauen einfach auch generell die Nase vorn, auch im direkten Vergleich. Und dann, also da hast du schon Vorteil. Und dann hast du natürlich auch, du kommst vom Schwimmen, Frauen haben dann meistens eine deutlich bessere Wasserlage. Ja, als Männer. Stimmt, da schleifen die Beine wie so ein Anker dahinter. Und Frauen, selbst wenn sie jetzt überhaupt nicht vom Schwimmen kommen oder gar nicht schwimmen, die Wasserlage ist immer viel besser. Ja.
Auf jeden Fall,
Also einfach aufgrund der Körperzusammensetzung gibt es natürlich auch ein paar eklatante Vorteile. Oder würdest du beim Schwimmen das so mitnehmen?
Auf jeden Fall, ja. Doch, die Erfahrung habe ich auch gemacht, ja.
Ja.
Also gerade auch bei Einsteigern, dann ist es oft einfacher für Frauen. Also rein jetzt aus der Wasserlage.
Ja.
Aber sind ja, was du gesagt hast, sind nicht schlecht daran. Ich würde sagen, das Wort destruktiv, im Hintergrund agierend, sage ich mal, aber dann mit einer hohen Konstanz und hohen Präzision. Also woran das liegt, ich glaube schon, dass wir immer noch in der westlichen Hemisphäre, wo wir uns jetzt ja auch befinden, gesellschaftspolitisch auf jeden Fall schon auch unsere Erziehung, die wir genossen haben, weitergegeben haben und schon dieses bisschen klassische Frauenbild ist natürlich aufgeweicht, das wissen wir alle natürlich ganz klar, aber schon gewisse Verhalten, die nonverbal rüberkommen, schon noch bei Frauen drin sind. Und ich glaube, das hat schon etwas mit dem Testosteron auch zu tun.
Genau, es hat natürlich auch Ursprünge, also historische Gründe und genau, natürlich auch Aufgrund zum Beispiel, das ist ja einer der Hauptunterschiede, die hormonellen Voraussetzungen. Und während Männer einfach deutlich mehr Testosteron produzieren, was ja nachweislich auch aggressiver macht, dann zum Übertreiben wahrscheinlich ein Eigen, haben Frauen einen Zyklus. Über den wollen wir heute auch genauer sprechen, was es vor allem fürs Training bedeutet. Und haben natürlich dann in wechselnde, sage ich mal, Hormonzustände, während der Mann eher relativ konstant durchgehend das hat. Daher geht doch mal kurz darauf ein, bei Sportlerinnen, was gibt's generell zu beachten von den Hormonen und generell vom Zyklus, ja, was jetzt einfach bis jetzt vielleicht noch zu wenig beachtet wurde?
Also gerade in der reproduktiven Phase der Frauen, so nennt man das dann im fachspezifischen.
Was meinst du jetzt?
Reproduktive Phase heißt einfach in der Phase, wo du als Frau den Zyklus hast. Irgendwann hast du ihn ja nicht mehr.
Also ab Pubertät bis...
bis Wechseljahre, genau.
Wechseljahr, ja.
Genau, also meistens so um die 50 rum, dann Schluss, plus minus. Um den Part geht es jetzt erstmal, ja, um das mal zu definieren. Und der Zyklus ist ja ein super komplexer Vorgang im Körper, der auch sehr, sehr viel Energie braucht. Wenn man da mal so ein bisschen in die Tiefe geht, dann merkt man erst, wie komplex dieser Vorgang eigentlich ist und wie krass, was da im Körper so passiert. Und grundsätzlich ist mit jedem Zyklus, also erstmal, wenn man so an der Basis anfängt, ich versuche es deshalb möglichst einfach zu erklären, Tag 1 des Zyklus ist ab der Blutung. Ja, Blutung setzt ein, Tag 1 Zyklus, dann geht's los. Gebärmutter, Schleimhaut wird dementsprechend abgebaut durch diese Blutung. Und dann parallel baut sich langsam das Östrogen auf. Östrogen wird gebildet hier in den Eierstöcken, aber auch eben dann durch die Hypophyse. Und das Ganze baut sich dann auf bis zur Mitte des Zyklus, bis zum Eisprung. Das ist sozusagen dann der Wendepunkt, sage ich jetzt mal.
Also die erste Hälfte, über die du jetzt gesprochen hast.
Wenn man jetzt dann von dem Optimum ausgeht, wären das circa 14 Tage, ist aber wieder total unterschiedlich. Gehen wir einfach mal davon aus, 14 Tage, dann kommt der Eisprung. Das Ei, wenn es dann nicht befruchtet wurde, dann platzt diese Hülle um das Ei sozusagen, also das Eibläschen, Follikel nennt sich das Ganze, platzt auf und aus dieser Eiblase wird dann das Progesteron gebildet. Und das Progesteron ist auch so eine Art Chill-Hormon, sagt man dazu auch, dominiert dann diese zweite Zyklushälfte in Kombination mit dem Östrogen. Also das ist dann auch wieder so eine Kombination aus beiden Hormonen, die dafür sorgt, dass man tendenziell nicht so leistungsfähig ist wie in der ersten Zyklushälfte.
Da würde ich gleich dazu kommen. Also erstmal kurz zum Abschließen. Mhm. Also die zweite Phase endet dann wieder mit Beginn Zyklus.
Genau.
Und das sind ungefähr 28 Tage.
Ja, genau.
Genau.
Also sind 4 Wochen letztendlich.
Genau. Und das kehrt immer wieder. Mhm. Ja. Hast du wunderbar beschrieben. Und das heißt
auch mal wichtig, dass ein Mann da mal auch mal,
weil wir haben natürlich auch viele männliche Zuseher, die das anschauen wollen. Dadurch hast du ja eine Schwankung drin, wo du das Training natürlich auch entsprechend anpassen musst. Darüber würden wir jetzt kurz sprechen. Soweit ich es verstanden habe in meinen letzten Weiterbildungen, korrigiert mich da gern, ist im Endeffekt ab Blutung beginnt die erste Hälfte des Zyklus und das ist auch die Hälfte, in der du leistungsfähiger bist als Frau, in der gern auch das intensive Training, Wettkämpfe liegen sollten können. Ja, du hast weniger, es wird weniger oder du hast kein Progesteron oder kaum Bildung. Ja, was in der zweiten Hälfte dominiert. Weil wenn das Progesteron hochgeht, dann wiederum wirst du von der Leistung her, die wird ein bisschen schwächer, du schwankst und entsprechend solltest du auch die Trainingsinhalte dann platzieren. Ja, wie würdest du jetzt zum Beispiel bei einer Athletin da vorgehen?
Also erstmal finde ich es noch wichtig zu sagen, dass die Leistungsparameter, die messbaren Leistungsparameter wie hier VO2 Max sich nicht verändern. Das ist ganz, ganz wichtig. Sondern was sich eigentlich nur verändert, ist der Blutdruck und das subjektive Belastungsempfinden hauptsächlich.
Also die Energiebereitstellung an sich.
Ja, manchmal auch die Atemfrequenz. Ja, und es ist nicht so, erste Zyklushälfte, Cut, zweite Zyklushälfte, ja, sondern das ist ja auch ein Übergang. Und in diesem Übergang hat man dann auch einen langsamen Aufbau von Progesteron. Das heißt, eher gegen Ende dieser 28 Tage, bei manchen ist es eine Woche, bei manchen sind es nur 3-4 Tage, wo die was merken, hat man dann wirklich das Gefühl, okay, jetzt geht's gerade nicht so gut wie sonst im Training.
Also das heißt, da würdest du eher die Entlastung planen, die regelmäßige. Das würde aber auch heißen, dass die Mädels, die Frauen auch, wenn sie dann jetzt zum Beispiel männliche Trainer haben, dass die gar nicht schlecht beraten sind, wenn sie denen einfach auch sagen, wann ungefähr der Zyklus ist.
Unbedingt.
Und da habe ich zumindest die Erfahrung, das machen nicht viele. Ja.
Ich finde sogar, Entschuldigung, Kerstin, dass ich da einen Punkt bringe, ich finde sogar, dass es ein super Statement ist, wenn der Trainer danach fragt. Also nicht nur wartet, bis die Frau sich äußert, sondern ich finde das auch ein tolles Signal. Also man kann nicht so sagen, hast du? Sondern man kann ja das ein bisschen einleiten.
Man kann es ja anbieten und sagen, dann ja, das, oder kannst du gerne machen.
Ich finde es auch nicht, toll, weil es ja irgendwie auch ein Interesse zeigt, dass ich es wissen möchte, weil ich auf dich, ja, ich sag mal so, Acht geben möchte, dass ich nichts Falsches mache. Ich
muss mal zusagen, wird natürlich gefährlich, wenn du dann im Breitensport bist und hast Meisterschaften, hast da Zwerge mit 16, 17. Ja. Ob das dann nicht in Richtung Übergriffigkeit, bin ich im Moment auch wirklich vorsichtig bei solchen Themen.
Deswegen sollte anbieten, sollte man
also was immer ein ganz guter Einstiegsfrage ist, und das finde ich ganz, ganz wichtig, ist, nimmst du die Pille oder nimmst du Medikamente? Ja. So, nimmst du Medikamente und dann auch, und wenn sie dann sagen, nein, auch keine Pille, weil Pille ist ein Medikament.
Ja. Ja,
das
natürlich.
Ist ganz, ganz wichtig. Ja. Pille ist ein Medikament. Und dann ist natürlich auch nochmal anders, wenn man die Pille nimmt. Können wir später auch nochmal drauf.
Machen wir gleich noch.
Aber so kann man auch den Einstieg so ein bisschen finden und sagen, ja, okay, und wie ist es denn bei
oder
dir?
Oder einfach,
so
ihr wisst, was ich meine. Ja. Also wir haben uns als, wir waren zwei Männer, die einen Kader betreut haben. Das waren die zwischen 16 und 18. Ihr wisst, was ich meine.
Ist auch ein bisschen schwieriger.
Ist keine Frau dabei, die das macht. Und da, finde ich, sollte man, ich bin so eingestellt, vielleicht ein bisschen versuchen, da nicht eine Übergriffigkeit zu haben oder nicht zu intim zu werden, sondern anzubieten, wie du gesagt hast. Wir können gerne drüber reden. Wenn du nicht magst, ist auch okay.
Genau, dass man einfach anbietet, pass auf, wir können das, wenn du möchtest, also auch gern nach Zyklus steuern. Das hat die Vorteile, die wir jetzt hier aufführen. Und dann muss es ja keiner machen. Ja?
Aber liebe Community, ihr seht, da ist schon irgendwas anders als bei uns Männern. Ne? Das sehen wir schon in den ersten paar Minuten unseres Videopodcasts, dass es da schon Unterschiede gibt. Ja, ne?
Genau. Und was auch noch, also was ich ganz wichtig finde zu sagen, ist eben, dass dieser Zyklus, das hat jetzt immer so einen negativen Touch, wenn man denkt, ja, da bin ich dann nicht so leistungsfähig wie sonst. Aber eigentlich ist es total ein Vorteil, weil erstmal hat man ja automatisch diese B- und Entlastungsphasen. Also wenn man das wirklich danach steuert, dann muss man sich auch keine Gedanken machen. Man
macht biologisch, den jetzt, meinst du.
Genau, ist schon vorgegeben. Und das Zweite ist, man hat dann wirklich so ein körperinternes Beobachtungsinstrument. Das heißt, der Körper, diese Rückmeldung vom Körper, die kommt viel schneller, wenn was nicht stimmt, wenn das Training zu hart war, zu wenig zu viel Stress, zu wenig verpflegt, was auch immer, dann spürt man das. Also dann hast du entweder mehr Schmerzen oder Zyklus kommt später, Periode kommt später oder was auch immer. Das heißt, du hast als Frau viel schneller eine Rückmeldung, hey, das, was ich jetzt hier trainingstechnisch und belastungstechnisch meinem Körper zumute, passt es oder ist es gerade zu viel? Und bei Männern ist es ja da gibt's ja nichts, sage ich jetzt mal. Das heißt, dieses Gefühl, dieses Körpergefühl ist dann noch wichtiger, weil man ja nicht eine direkte Rückmeldung hat.
Und was
passt es jetzt?
Genau, was du sagst. Ich meine, wenn wir das jetzt so rausarbeiten, ja, und vielleicht die Community, die das sich jetzt auch anschaut, merkt einfach, ey, da gibt's ja wirklich Unterschiede. Mensch, das habe ich noch gar nicht so bedacht. Und das ist genau das, was du sagst. Trainingspläne gibt es einfach nur, diesen Trainingspläne, weder von Männern und von Frauen. Und wisst ihr, und genau das ist das Problem ja auch der Medikation, dass die Medikamentenforschung seit jeher ist immer nur die Einnahme für, also die, was man einnimmt an Medikament, an Dosis für Männer. Es ist niemals auf Frauen.
Aber sie fangen sich jetzt, auch langsam, ja.
Sie fangen jetzt langsam an, auch für Frauen einen Unterschied zu machen, das Medikament und das Medikament. Und ich glaube, das müssen wir auch hier in der Trainingslehre auch mal ganz deutlich rausarbeiten. Genau. Es gibt hier einen Unterschied.
Und die Hormone beeinflussen ja nicht nur das Empfinden, sondern ja auch zum Beispiel Stoffwechsel, ja? Kohlenhydrat, Fettverbrennung, Regeneration, Schlafqualität. Kannst du da auch so ein bisschen was aus deinen Erfahrungen teilen? Ja. Schläfst du dann schlechter oder hast du eine...
Ja, also tatsächlich, das Progesteron ist zwar ein Schlafhormon oder ein Chillhormon, aber in Kombination mit dem Östrogen hat man tatsächlich einen, also vor allem gegen Ende des Zyklus hat man einen leichteren Schlaf und kann sich nicht so ganz vollständig erholen meistens.
Merkst du das auch an so einem Schlaftracker, wenn wir den mal sozusagen ermisst, zumindest zu einer gewissen Genauigkeit, merkt man das? Dann?
Also hier gibt es ja diese Body Battery
bei Garmin. Meine ich damit.
Und ich habe die auch erst noch nicht so lange, ich hatte ganz lang dieses 2016er Retro-Modell, wo das noch nicht ging.
Mit Zifferblatt.
Ja, genau, mit Zifferblatt, analog.
Wo man hier noch so, machen musste zum Aufziehen.
ja, genau. Und davor habe ich das einfach wirklich nach Gefühl gemacht und das auch schon gemerkt, aber dann hatte ich wirklich auch die Rückmeldung in der zweiten Zyklushälfte, lädt meine Body Battery nicht auf 100 auf. Egal, ob ich 10 Stunden schlafe oder nicht.
Liebe Community, da können wir nicht dran vorbeigehen, wir müssen das weiter diskutieren. Sehr interessant, das Thema.
Ja. Also kurz. Fand ich auch cool, ja. Ja, aber nochmal zum Stoffwechsel zurück. Mhm. Also ganz grob kann man sagen, das Östrogen ist eher ein, jetzt werfe ich nochmal hier mit Begriffen um mich, ein anaboles Hormon. Also anabol heißt aufbauend, ja, und das Progesteron ist eher ein katabolis Hormon, heißt abbauend. Mhm. Bedeutet, Trainingsreiz wird gesetzt, ja, und in der anabolen Phase, also in der ersten Zyklushälfte, kann ich einfach mit diesem Trainingsreiz mehr anfangen. Also ich kann mich besser anpassen, habe eine bessere Regenerationsfähigkeit. Und in der zweiten Zyklushälfte ist die Regenerationsfähigkeit einfach verlängert, durch diese Hormonveränderung. Und dann dauert es einfach auch länger, bis man wieder intensive Reize setzen kann. Hängt aber auch ganz, ganz stark von der Ernährung ab. Also wenn man sich denn richtig verpflegt und vor allem in der zweiten Zyklushälfte verbrennt oder braucht der Körper bei einer Frau, hat er 100 bis 200, andere Quellen sagen sogar 200 bis 300 Kilokalorien pro Tag Grundumsatz mehr. Ja, und natürlich hast du dann auch einen ganz anderen Stoffwechsel in dieser zweiten Zyklushälfte, eher auf die Fettverbrennung. Das heißt, du kannst deine Kohlenhydrat-Glykogenspeicher erstmal nicht gut füllen, aber auch nicht gut nutzen. Und es hat einen ganz einfachen Grund, und zwar der Körper ist ja schlau. Der will ja in der zweiten Zyklushälfte, denkt er, ja, es könnte ja sein, dass ich noch schwanger geworden bin. Und für diesen Fall, für diesen Notfall, brauche ich Reserven. So, deswegen lasse ich im Training den Körper nicht an diesen Glykogenspeichern teilhaben, weil ich könnte ja noch brauchen. Könnte ja sein,
Wahnsinn,
ne?
Wahnsinn.
So, also reserviert jetzt sozusagen diese Glykogenspeicher. Und deswegen ist es einfach schwieriger dann auch, ohne diese Nutzung von den Glykogenspeichern, diese hohen Intensitäten reinzukommen.
Okay. Aber sag mal, was mir sofort jetzt einfällt, ist ja ein Problem. So, und jetzt haben wir Olympia. Und die Laura Lindemann läuft ganz schnell ins Ziel und wird Olympiasiegerin mit der Staffel. Und vielleicht, wie macht man das dann? Wie steuert man das dann, dass die Frau vielleicht nicht gerade in der Phase ist, wo sie nicht so belastungsfähig ist? Kannst du es da mal, weißt du das? Also ich frage mich das jetzt gerade.
Also ganz großes Thema finde ich das mental. wenn man weiß, oh Scheiße, jetzt bin ich in der Phase. Nein, Olympia, oh Gott.
Und genau das ist meine schlechtere Phase.
Panik.
Genau, was passiert dann? Wir wollen das Mentale mal außen vor lassen.
Weil wenn du die Pille nicht nimmst, dann kannst du das jetzt auch nicht irgendwie beeinflussen, dass du jetzt mal sagst, komm, jetzt ändere ich das jetzt ab, ne, dass das passt. Ne?
Und das hat man früher gemacht.
Genau.
Man hat durch die Pille versucht, diese Phasen zu verschieben.
Genau. Aber die Pille, das werden wir dann gleich später noch, hat jetzt ja eher mehr Nachteile im leistungssportlichen Bereich.
Auf jeden Fall.
Vorteile. Also mit der Liste an Nebenwirkungen. Gibt es dann irgendwas? Erzähl. Oder
also,
sagst du nö?
Ganz, ganz wichtige Studie kam 2022 raus, meine ich, oder 2023, bin mir nicht mehr ganz sicher. Können wir vielleicht auch noch verlinken, keine Ahnung.
Ja.
Mal schauen. Die haben untersucht, und zwar wie mit verschiedenen, also bei einer bestimmten Kohlenhydratzufuhr vor dem Training, während dem Training, nach dem Training, wie das auf den Stoffwechsel eben in dieser zweiten Zyklushälfte wirkt. Und die kamen zu dem Schluss, dass wenn man eben diesen Mehr an Grundumsatz erstmal deckt und dann noch sich während der Einheiten, also vor, während und nach der Einheiten mit, also von der Kohlenhydratzufuhr optimal verpflegt, dass die Auswirkungen auf den Stoffwechsel, auf den Metabolismus gering sind.
Also das heißt, was an der Reserve zurückgehalten wird,
genau,
was nicht, auf die nicht zugreifen kann, musst du permanent
direkt. Ja. Ja, muss direkt essen.
Online.
Ja.
Und du kannst dich ja über die Jahre auch dran gewöhnen, durch bewusst platzierte Einheiten, dass du trotzdem dann auch mal einen Wettkampf da reinlegst oder hart trainierst. Wo jetzt wieder die mentale Schiene. Weil du hast ja gemeint, der VO2 Max ist ja der gleiche.
Ja.
Also eigentlich der Motor ändert sich ja nicht.
Genau.
Nur das Empfinden. Und mit dem Empfinden kann man das wahrscheinlich so ein bisschen tolerierbar.
Und die Energieversorgung.
Energieversorgung.
Und die Bereitstellung.
Genau. 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 Aber kann man dann nicht den Zyklus mit irgendeinem anderen Medikament verschieben?
Könnte man natürlich mit der Pille, aber es macht ja keinen Sinn, weil du mit der Pille viel mehr Schaden anrichtest,
genau,
als dem.
Das machen wir gleich. Wir fassen mal kurz zusammen.
Klausurrelevant, bitte.
Also genau. Wir haben den Zyklus super erklärt. Wir haben jetzt die erste Hälfte, wo der Progesteronspiegel niedrig ist und der Östrogenspiegel eigentlich auch, ne, der sich dann erst im Verlauf der zweiten Phase aufbaut. Das heißt, hier haben wir auch aufgrund der besseren Verfügbarkeit oder Verwertbarkeit von Kohlenhydraten, hier haben wir ein ideales Fenster für Wettkämpfe, für Intervalltraining, für Krafttraining, für intensiveres Training.
Genau.
Ja, weil Kohlenhydrate besser verfügbar und eine höhere Belastung ist subjektiv tolerierbar. Ja?
Genau.
Und in der zweiten Hälfte kann es schwerer fallen, das intensive Training. Man muss mehr zuführen an Energie, weil der Energieverbrauch einfach höher ist. Ja? Und in der letzten Phase, die letzten Tage, kann es dann tatsächlich noch mal deutlich schwerer fallen. Wo man dann einfach sagt, jetzt, da ist zum Beispiel ideales Fenster für Regeneration.
Ja,
ja?
Genau.
Ich habe mir gemerkt, zweite Phase Chill-Modus.
Ja. Na gut, du kannst ja nicht die Hälfte chillen und die Hälfte trainieren. Ja,
ich habe mir gemerkt, da kann ich chillen.
Da kannst du das, was Henning ja in den einen der Folgen gesagt hat, immer 100er, 200er laufen. Und nachher machst du nur, was ich dann gemacht habe, 120er Puls. Über ein Jahr lang.
Könntest du mal.
Könntest du mal, und dann in der Summe bist du dann wieder richtig gut.
Ja.
Super.
Also super, wenn man es tatsächlich gut beachtet, dann kann man da ein tolles Trainingsprogramm aufbauen, weil wir wissen ja von unseren anderen Episoden, Grundlage ist das A und O, das Wichtigste.
Genau. Ja. Macht 80% aus, nochmal gesagt.
Vielleicht noch eine Frage, weil du hast ja auch vorhin gesagt, du hast ja auch Athletinnen. Vielleicht kamen auch Athletinnen zu dir, die vorher nicht nach dem Zyklus trainiert haben. Hast du da Erfahrung, also auch, ich sag mal, bewusst Athletinnen Stimmen, die dir auch beschrieben haben, was das mit ihnen dann gemacht hat? Also gerade nach der Veränderung.
Mhm. Also es ist ganz unterschiedlich, es gibt unterschiedliche Geschichten. Also ich habe Athletinnen, die tatsächlich wegen Krankheitsbildern noch die Pille nehmen oder eine Mini-Pille. Ich habe eine Athletin, die seit 3 Jahren keinen Zyklus hat. und Ermüdungsbrüche etc. hinter sich, also da Richtung auch extremes Krankheitsbild sozusagen, was hier diese Sachen angeht, also dieses Risiko, sich wirklich in den Keller trainiert zu haben, ist dann das, dass der Körper dann sagt, nee, für Zyklus habe ich gerade keine Energie mehr übrig, lassen wir jetzt mal weg. Ja. Und dann habe ich auch zwei Athletinnen, die einen regelmäßigen Zyklus haben, wo dann wirklich wir auf diese Zyklusphasen achten und versuchen dann auch da ein bisschen mitzuarbeiten. Das ist total unterschiedlich, aber ich habe auf jeden Fall immer positive Rückmeldungen erhalten und das Spannende wird jetzt sein, also das dauert natürlich auch, also die eine Athletin, die eben seit 3 Jahren keinen Zyklus hat, die habe ich jetzt auch erst seit einem halben Jahr und sie merkt jetzt schon langsam eine Veränderung, dass da was wieder passiert, weil sie jetzt wieder genug isst, vor allem genug Kohlenhydrate, das ist ja bei Frauen auch immer so ein Thema.
Weil das ist ja auch der Fall, wenn das Gewicht dann zu niedrig wird, ne? Ja.
Genau. Und das dauert jetzt auch noch ein bisschen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass sie da dann wieder in den regelmäßigen Zyklus reinkommt. Und das ist natürlich in der Vergangenheit, sicherlich. Also Hintergründe, ja.
Wollte ich gerade fragen.
Genau.
Oder es muss ja nicht unbedingt Bulimie sein, kann einfach unterkalorisch.
Genau. Ja. Also das muss auch nicht viel sein, aber es muss einfach, und es müssen auch nicht unbedingt Frauen sein, die stark untergewichtig sind, sondern das kann auch Frauen passieren, die normalgewichtig sind oder sogar zunehmen plötzlich. Richtig. Ja. Und aber nicht wissen, warum. Und aber zu wenig essen. Mhm. Also einfach zu krasses oder nicht mal zu krasses Energiedefizit, aber einfach ein Energiedefizit über einen extrem langen Zeitraum.
Mit sich nehmen, ne?
Genau.
Auf sich nehmen, genau.
Ja.
Vielleicht, weil wir ja gerade das Thema Männer und Frauen und Unterschiede, weil wir es jetzt gerade kurz, du hast das Thema Ernährung und Essen und zu viel, zu wenig. Und wir haben ja vorhin gesagt, Frauen sind keine kleinen Männer. Jetzt gibt es ja doch immer wieder so ein Thema, das heißt Nüchterntraining. Würdest du Nüchterntraining für Frauen empfehlen?
Kurz nochmal erklären.
Also Nüchterntraining heißt eigentlich, extrem formuliert,
ich stehe auf,
ich nehme keine Kohlenhydrate zu mir, ich kann gerne mal ein Glas Wasser trinken, aber dann laufe ich weg und mache eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde geringe Intensität ein Nüchterntraining.
Ohne Nahrung.
Machen ja manche Männer, machen auch manche Frauen. Ist es für Frauen eigentlich sinnvoll?
Nein. bin ich absolut kein Fan davon. Und zwar auch hormonell bedingt. Frauen, vor allem bei den Frauen ist morgens der Cortisolspiegel, also auch bei Männern ist der Cortisolspiegel hoch. Aber die Vorteile bei den Männern ist, dass auch der Testosteronspiegel sehr hoch ist. Das heißt, sie können sich bei Nüchterntraining besser anpassen. Frauen ist aber Cortisol und das Hormon Progesteron ist hier im Gegenspieler. Das heißt, die haben denselben Rohstoff, werden aus demselben Rohstoff hergestellt. Und wenn man jetzt als Frau morgens hingeht und nüchtern trainiert, keine Energie zugeführt hat, dann findet es der Körper erstmal Stress pur. Ja, Cortisol steigt ins Unermessliche gefühlt. Mhm. Und der Körper hat, vor allem wenn man das jetzt in der zweiten Zyklushälfte macht, wo man Progesteron braucht, ja, wenn man das dann öfter macht, ja, wenn man das einmal macht, ist jetzt keine Panik, ne? Aber wenn man das wirklich regelmäßig macht und exzessiv betreibt, dann kann es einfach sein, dass der Körper langfristig sagt, hier, ich muss so viel Cortisol bilden, ich kann kein Progesteron mehr herstellen, weil mein Rohstoff ist aufgebraucht. So, dann klaut sozusagen das Cortisol das Progesteron oder den Rohstoff dafür. Und dann kann es eben langfristig zu Zyklus Verschiebung, Ausfall, also Periodenausfall kommen. Und das wollen wir ja nicht, weil das ist ja dann eine Einsparung vom Körper und das wieder ein Zeichen, das war zu viel.
Und Cortisol bewirkt ja auch ein hoher, also dass du leichter zulegst.
Genau.
Ja. Also
genau, weil, das Gegenteil weil, von genau, dem, was
viele, man will. Viele, sag mal, Mädels oder Frauen, die jetzt einfach mal gesund und fit bleiben wollen und dann früh nüchtern laufen, weil sie ja eigentlich vielleicht abnehmen wollen, ja, erreichen damit mitunter das Gegenteil, weil danach dann der Körper deutlich leichter ansetzt, weil er halt unter so einem hohen Stress ist. Das ist ja ähnlich wie wenn du Nachtschichten arbeitest, hast du auch hohe Stresslevels und setzt leichter an, ne?
Genau. Okay. Also Cortisol ist ja auch ein abbauendes Hormon, also ein muskelabbauendes Hormon, katabules Hormon. Und das heißt, wenn jetzt nach dem Training dann eben der Cortisolspiegel dementsprechend hoch ist und der Körper will sich aber anpassen, funktioniert es nur bedingt, weil der Körper muss ja irgendwoher Energie nehmen und dann nimmt er das aus der Muskulatur, weil nichts anderes da. Also baut er eher noch Muskulatur ab und lagert dann wieder als Fett ein, weil könnt ihr nochmal Panik ausbrechen. Ja.
Könnte mal was passieren.
Ja, könnte mal was passieren.
Weiß für Zeiten vorsorgen. Oder für schlechte Zeiten heißt es. Ja.
Du kannst dem natürlich vorbeugen, indem du, und das muss ja nicht, du musst jetzt keine 2 Stunden eher aufstehen, frühstücken. Es reicht ja meines Wissens nach einfach, wenn du 10, 15 Minuten vorher einfach was zuführst.
Halbe Banane
reicht. Halbe schon. Banane, vielleicht ein kleiner Shake oder ein Gel reicht auch mitunter. Und dann bist du auch schon nicht mehr nüchtern.
Genau.
Mhm. Ja.
Es muss jetzt kein Riesenmahlzeit sein.
Genau. Also man muss jetzt nicht viel ändern, außer dann, dass man dann doch früh eine Kleinigkeit vorher nimmt. Ja. Der Blutzuckerspiegel braucht ungefähr 10 Minuten. Also 10 Minuten vorher wäre so das Minimum. Musst du schon, und dann bist du auch nicht mehr nüchtern.
5, 6 Esslöffel Porridge ohne alles, bisschen Wasser rein. Und dann hast du schon ein bisschen.
Und dann kommst du ja auf den Charakter der Einheit an. Wenn du jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde Grundlage, dann reicht das völlig aus, wenn du das vorher nimmst. Wenn du jetzt früh dann 2, 3 Stunden laufst, dann auf jeden Fall auch was mitnehmen, dass du auch zwischendurch dann wieder nachfüllen kannst.
Ja. Da haben wir ja gelernt, wenn Sonntag ist, stehen die 36 Kilometer auf.
Plus 8 Kilometer.
Plus 8 Kilometer am Nachmittag.
44.
Ja, und was halt da auch noch ein wichtiges Thema ist, wenn man das wirklich übertreibt oder übertrieben hat in der Vergangenheit, dann ist einfach das Risiko für Ermüdungsbrüche oder Überlastungsbrüche extrem hoch, weil die Knochendichte einfach, also das ist ja nicht nur abbauend für die Muskulatur, sondern irgendwann wirkt das Ganze auch abbauend für die Knochendichte und dann wird es halt ein bisschen kritisch. Ja,
absolut.
Genau, also das gerade so dieses Thema Ermüdungsbrüche und da müssen vor allem Frauen gesondert drauf achten, das betrifft die deutlich überproportionaler. Ja. Aber selbst so wie Jan Frodeno, wenn du auch als Mann am Limit trainierst, hast du auch irgendwann natürlich so Sachen mal Knochenödem, Ermüdungsbrüche hat er ja auch einmal gehabt da genau, aber bei Mädels da noch besonders aufpassen.
Gerade im Nachwuchsbereich, die sehr hochwertig trainieren, sollte man Richtung Kaderbereich echt darauf achten, dass die wirklich da ordentlich unterwegs sind, sonst führt das genau zu dem, was du sagst, ja.
Ja, jetzt nehmen wir noch mal die, haben wir ja vorher schon öfters drüber gesprochen, nehmen wir noch mal die Pille mit rein in die Berechnung, ja. Pille ist ja ein Medikament letztlich, ja, und du hast ja wahrscheinlich verschiedene Gründe, warum du nimmst. Der Hauptgrund wäre als meiner Schätzung nach Verhütung, aber du hast vor uns gerade von Krankheitsbildern gesprochen. Also es gibt auch Indikationen, wo du es nehmen musst oder empfohlen wird.
Ja, also erstmal ist es natürlich eine Sache dann, die man auf jeden Fall mit Frauenärztin besprechen sollte. Und dann wirklich auch, also im Bestfall hat man natürlich eine gute Frauenärztin, die einen da auch gut berät. In den meisten Fällen ist es, oder halt meiner Erfahrung nach bisher, ist es tatsächlich sehr schwierig, an gute Frauenärztin ranzukommen, weil da ja wirst du einfach nicht beraten, was die Pille angeht. Und das finde ich echt krass, tatsächlich, weil wenn man schon mal diese Nebenwirkungsliste gelesen hat, fallen einem die Augen aus dem Kopf. Und am Ende ist es immer Nutzen-Risiko-Abwägung. Also was habe ich für Nutzen davon und was ist das Risiko? Und wenn man jetzt tatsächlich...
Ja, laut den Frauenärzten, die sich nicht auskennen, wahrscheinlich kein Risiko, oder?
Also die haben sich tatsächlich verbessert in den letzten Jahren. Ne? Diese hochdosierten Pillen, die gibt's nicht mehr. Aber dennoch hat man, wenn man diese Pille wirklich über einen langen Zeitraum einnimmt, wirklich ein hohes Risiko, da irgendwie Nachwirkungen zu haben. Ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt auch Christina Vogel, oder?
Ja, klar.
Ja.
Genau, die hat nämlich auch vor nicht allzu langer Zeit eine Lungenembolie gehabt.
Aufgrund der Pille, ne?
Mhm, aufgrund der Nachwirkungen von der Pille. Mhm. Fand ich krass.
Ja,
der Wahnsinn.
Thromboseerhöhung, ohne Ende.
Mhm. Ja, das heißt, ja, da muss man echt abwägen. Ja, ja.
Ich bin ja Thrombose-Experte. Ne? leider Gottes. Also das ist auch, das ja. ist gerade bei Frauen.
Deswegen, wenn man die Möglichkeit hat.
Ich nehme nicht die Pille, ne? Aber
was hast du die genommen? Wegen was hast du die genommen?
Wegen Weihnachten, damit ich nicht schwanger werde.
Der war gut.
Der war gut, ja, oder? Super. Der war nicht schlecht. Okay, 1-0 für mich, danke. Nein, aber da hast du natürlich recht, das ist eine ganz große Problematik für, und man darf einfach nicht vergessen, man greift künstlich in den normalen Hormonhaushalt der Frau einfach ein, menschlich gesehen.
Und genau, das, und normalen.
Das hat, und das muss ja eine Folge Ablauf. Haben.
Das hat auf jeden Fall negative Auswirkungen auf die Leistung. Um mal vor uns in deinem Bild zu bleiben, ja, so wie ich das verstanden habe bei meiner letzten Schulung, ja, dass wenn du die Pille nimmst, dann bist du im Endeffekt den größten Teil in der zweiten Zyklushälfte, wie wir es benannt haben. Du bist zum größten Teil in der subjektiv leistungsschwacheren Hälfte.
Genau.
Und nur die letzte Woche, wenn du nicht nimmst, ja, um dann im Pseudo-Menstruation zu kriegen, wahrscheinlich.
Abbruchblutung, ne?
Genau. Dann nur in dieser einen Woche bist du ähnlich wie in der ersten Hälfte. Das heißt, du halbierst deine erste Zyklushälfte mit der Pille auf verdoppelt, also vermehrst die auf 3 Wochen ungefähr. Mhm. Machst dir das Leben quasi leistungsmäßig in dem Fall schwieriger. Ne? Die Nachteile, die wir vor uns besprochen haben, gelten dann natürlich auch. Und viele, glaube ich, Athletinnen, gerade im Hobbybereich, die sind sich dessen nicht bewusst, dass die Pille auf jeden Fall in unserem Spektrum, was wir erzählen, leistungsmindernd wirkt, oder? Würdest du das sagen?
Ja, auf jeden Fall. Und eben, ich finde es einfach dann, man ist halt auch so in so einem Autopilot drin. Mhm. Also so einfach, ist halt immer gleich. Und man hat dann als Frau einfach nicht mehr diese Rückmeldung. Passt es gerade? Geht's mir gut? Geht's mir nicht gut? Man hat gar kein Körpergefühl mehr. Ja, genau. Und das finde ich eigentlich das, was also neben dieser Leistungsminderung auch noch ein großer Punkt ist, den man eigentlich beachten sollte. Dass man einfach dieses direkte Feedback vom Körper nicht mehr bekommt. Ist mein Stressmanagement gut? Ist meine Ernährung gut? Ist mein Training gut gesteuert? Und sobald eins von diesen 3 Sachen nicht stimmt, sagt der Körper hier mehr Schmerzen oder leg dich mal hin, was jetzt Schmerzen. Oder Zyklus verlängert sich, ja. Solche Geschichten, mehr Symptome in der letzten Woche. Vor der Periode sowas und dann hat man einfach dieses Feedback und kann dann dementsprechend wieder intervenieren im besten Fall, wenn man denn auf seinen Körper hört, was man tun sollte. Ja.
Ja, du sprachst ja vorhin davon, dass wir alle, zumindest auch du hast es angesprochen, dass wir die Probleme mit dem Ermüdungsbruch haben, aber ich glaube, bei den Frauen haben wir noch ein kleines Problem, das ist der sogenannte Ferritinhaushalt. Der Ferritinwert, also der sogenannte, ganz volksnah, der Eisenwert. Also der Eisenwert, kannst du dazu auch was sagen, weil ich habe selber, ich persönlich nicht, aber mit Athletinnen Erfahrung gemacht, dass das immer ein großes Problem ist, gerade als Jugendliche, die noch wachsen, die im Wachstum sind und die natürlich dann auch ihre Periode haben und bekommen und dann den Leistungssport machen, haben ganz häufig Probleme mit dem Eisenhaushalt.
Mhm. Ja, dazu habe ich auch schon mal sehr intensiv recherchiert tatsächlich. Mhm. Also es ist ja so, mit jeder Blutung, die man als Frau hat, je nachdem wie stark die ist, wenn man stärker blutet, hat man ein höheres Risiko für einen Eisenmangel, weil einfach dann mehr Eisen verbraucht wird am Ende. Und dadurch, dass man dann auch noch Leistungssport macht oder ja wie auch immer einfach viel Sport, ja, ist der Verbrauch auch noch höher als beim Otto-Normalverbraucher, sage ich jetzt einfach mal. Und durch die Ernährung das zu decken, ist super schwierig.
Kommt hinzu bitte auch nochmal einmal einen Einschub, wenn du Vegetarier bist oder sogar Veganer.
Genau.
Über das rote Fleisch, was ja so ist, kriegst du ja den Ferritinhaushalt damit auch nicht erhöht. Also wir haben es doppelt gemoppelt, andere Ernährungsform, gleichzeitig noch eine Frau, gleichzeitig noch hoher Leistungssport und gleichzeitig noch die Periode führt in dem Leistungssportbereich häufig zu einem Eisenmangel. Wichtig vielleicht für euch, Eisen ist wichtig für den Sauerstofftransport zu den Zellen. Wenn der fehlt, kann der Sauerstoff nicht zu den Zellen und in die Zellen diffundieren und reingehen und damit nicht uns versorgen. Das heißt, du bist schneller außer Atem. Du denkst, ich laufe jetzt einen Fünfer-Schnitt, was ich früher mit einem Bein gelaufen bin. Und da sind die so außer Puste, die sagen, Mensch, Trainer, ich habe einen Tempo-Dauerlauf hinter mir, geschweige denn in irgendeiner Weise im Wettkampf das Gleiche. Die Wettkampfleistungen gehen stark runter. Und dann ist es sinnvoll, bei Frauen den Eisen, um Eisenmangel festzustellen, den Ferritin und bitte den Hämoglobinwert, den HB-Wert bitte mitbestimmen, weil die sich aneinander bedingen. Eisenwert und Hämoglobin haben sind sozusagen in bedingen sich aneinander, sonst geht es nicht. Nur den Eisenwert macht meistens keinen Sinn. Manchmal ist der Ferritinwert in Ordnung, der Hämoglobinwert nicht gut. Also meistens immer bitte beides machen. Das ist mir auch ganz wichtig. Das kann auch zu ganz bösen Folgen kommen, dass die Mädels in der Pubertät, nach der Pubertät, einfach immer wie ein Schluck Wasser in der Kurve und sind, können mit sich nichts anfangen, haben aber einen Eisenmangel. Was sogar bis zu Depressionen hinführt, weil man denkt, ich komme nicht aus dem Quark.
Ja, Müdigkeit ist ganz,
Müdigkeit,
ganz
Abgeschlagenheit. Ja. Dann kommt das natürlich im Kopf. Ich denke da, warum ist das so? Und dann werden sie auch depressiv. Das haben wir auch schon festgestellt, ja.
Ja, dann bei der Supplementation, wenn man es dann versucht, muss man dann halt auf sehr viel achten, weil einfach
sehr viel.
Diese Eisenaufnahme durch sehr viel Lebensmittel auch gehemmt wird.
So ist es.
Also so ziemlich durch alles eigentlich.
Eiseninfusion wäre eine Möglichkeit, also direkt am Tropf eine Eisen. Das ist aber immer, geht oft einher und ein Problem mit der Entzündung der Vene. Wenn die Nadel da reingeht in das Eisen, die Vene, die entzünden sich. Ich bin kein Arzt, aber das hat man auch immer ein Problem, dass das passieren kann.
Genau, aber dauert. Am Ende wahrscheinlich die, also für mich persönlich jetzt die Variante, wo ich einfach gefunden habe, ich mache das einmal im Jahr und gut ist.
Genau. Und dann also das würde dann ausreichen?
Das würde ausreichen, ja.
Es kommt drauf an, ja, also genau, wenn du jetzt eine super starke Blutung hast, dann kann es auch sein, dass du alle halbe Jahr brauchst.
Okay,
oder?
Aber jetzt nicht jeden Monat dann.
Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, also die einen sagen hier einmal fünffache Ladung und los geht's und andere Ärzte sagen, nee, wir machen fünf hintereinander und dann immer regelmäßigen Abständen, genau. Das ist ganz unterschiedlich. Ja.
Also erstmal muss man es überhaupt messen, um dann festzustellen, hat man einen Mangel überhaupt.
Genau, einen Schirm haben.
Und dann entsprechend reagieren. Ja.
Auch das ist ein Unterschied zwischen
und die Normwerte sind für Leistungssportler deutlich höher als für Normalos.
Ja.
Ja. Da ist ein Wert über, also im Speicher ist bei den, sag ich mal, normalen Menschen ist empfohlen über 30, Leistungssportler ist empfohlen über 50.
Okay, da würde ich mal vermuten, da kriegen es die wenigsten Frauen generell schon hin. Ja,
ja, und als also Anämie ist dieses Krankheitsbild, Eisenmangel giltst du aber erst ab unter 10.
Genau.
Das heißt, dann musst du es halt selber zahlen.
Ich weiß es deshalb, weil beide beiden Töchter bei 6 waren.
Ja,
das krass. Also das war sehr krass und dann kam die Leistung wieder, als sie dann auch aufgefrischt haben. Das haben die aber über Tabletten gemacht und das hat dann immer 5-6 Wochen gedauert. Doof natürlich in der Saison. Sie haben sich gegen eine Infusion entschieden. Mhm. Das ist auch mal so eine, man muss es auch wieder abwägen. Aber wenn das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist, ist es nicht so, ich kriege eine Spritze, Aua, weg und freue mich.
Dauert das schon eine Weile, ja.
Dauert dann.
Aua ist nicht schnell weg.
Ja.
Ja. Gut.
Auf jeden Fall auch noch ein wichtiges Thema, ja.
Ein Thema habe ich noch zur Pille.
Mhm.
Die nimmt man ja immer regelmäßig, ja, also zur gleichen Uhrzeit. Und wenn man das einmal so einstellt, wird angeraten, dass man die Pilleneinnahme mit höchstmöglichen Abstand zum intensiven Training setzt. Das soll heißen, wenn du jetzt in der Regel am Nachmittag deine intensiven Einheiten trainierst, ist es anzuraten, dass du die Pille immer am Morgen nimmst. Wenn du deine intensiven Sachen am Morgen erledigst, ist es besser, wenn du die Pille am Abend nimmst. Das musst du natürlich irgendwann mal einstellen, aber wenn du dann weißt, wann du generell intensiv trainierst, ist das eine bessere Trainingsanpassung an den Reiz, als wenn du es gleich direkt danach machen würdest. Ne?
Genau.
Weil natürlich die Hormonmenge sich natürlich mit den Stunden wieder abbaut. Ne? Neben der Pille haben wir auch noch das Thema Schwangerschaft und Menopause. Schwangerschaft kann ich ein bisschen was erzählen, weil meine Frau jetzt letztens schwanger war und als ehemalige auch Kaderathletin jetzt natürlich auch fit bleiben wollte und danach möglichst schnell wieder fit werden. Ich glaube, das ist auch das Hauptziel. Die Wettkämpfe geraten dann eh erstmal aus dem Fokus. so wie ich das bei ihr, aber auch bei anderen, wir haben jetzt auch andere Freunde von der Familie oder von uns, die jetzt auch Athleten sind, am Anfang kannst du eigentlich noch alles machen, mehr oder weniger. Mhm. Und dann ist es höchst individuell, wie lange du laufen kannst oder möchtest, weil es sich unangenehm anfühlt. Ja, aber generell Radfahren und vor allem auch Schwimmen sollte bis ganz kurz vor Schluss gehen. Radfahren ist dann einfach so das Thema.
Position
und natürlich möglicher Sturz, dass man natürlich das nicht will. Ja, also quasi dann eher nicht mehr in der Gruppe fahren, sondern vielleicht
Rolle
oder dergleichen, ne? Wo man dann ein bisschen sicherer sitzt. Was sind so von deinen Athletinnen, wenn du da schon Erfahrung hast, wenn die da sowas durchgemacht haben?
Tatsächlich jetzt im Triathlon-Bereich noch nicht, keine Erfahrung, aber im Gesundheitsbereich. Mhm. Ja, und klar, je besser du da vorbereitet reingehst, also im Prinzip, wenn man jetzt, sag ich mal, noch nie Sport gemacht hätte vor der Schwangerschaft, dann würde ich jetzt in der Schwangerschaft jetzt auch nicht mit Hardcore-intensiven Ausdauertraining anfangen, also immer das so ein bisschen anpassen, was man halt davor von Umfang gemacht hat, in den Körper reinhören, Rücksprache im Arzt halten, ist ganz wichtig, und dann einfach so ein bisschen reinfühlen in die Geschichte und schauen, was möglich ist, und aber auch im Rahmen der Möglichkeiten bewegen, auf jeden Fall. Aber ganz wichtig, also gerade ab dem zweiten Trimester keine hochintensiven Belastungen mehr.
Okay. Und den Fokus dann in dem letzten Phase sogar auf Thema Beckenboden legen, dass man, weil das ja, glaube ich, nach der Geburt auch so ein bisschen, auch während des Stillens so ein bisschen ein Thema bleibt, dass man da möglichst schnell auch wieder in eine gute, sag mal, Stabilität reinkommt, was den Beckenboden angeht. Also das auch gern am Schluss
Laufen
trainieren. Genau, fürs Laufen ist es extrem wichtig, weil ja gerade der Impact da auch ist. Und natürlich auch nach der Geburt dann Beckenboden ist, also Rumpftraining und dergleichen. Ne?
Genau.
Das wäre schon sehr wichtig. Ja.
Ja, ich meine, das Thema ist auch riesig.
Ja.
Da könnten wir jetzt auch nochmal zwei Stunden reden, aber so als kurzer Anschnitt fasst es ganz gut zusammen.
Genau.
Ja.
Dann,
man kann ja aber auch grundsätzlich sagen, mein, das eine ist ja, ich würde gern, weiß aber nicht wie. Ich glaube, es ist doch eigentlich sinnvoll, weil solche Situationen, die hat man ja nicht permanent, dass man sich dann einfach auch Beratung holt,
oder? Auf jeden Fall.
Also von ausgebildeten Fachkräften, du hast ja gesagt, im Gesundheitsmanagement oder von Trainern, dass man da einfach sich Unterstützung holt, weil wenn man was tun will, weil ich verstehe vielleicht gerade aus der Perspektive einer Sportlerin, die sagt, oh mein Gott, jetzt bin ich, freue mich so aufs Kind,
aber
jetzt muss ich 9 Monate, ja, ich mache es jetzt mal extrem, mit allem zurückstehen, kann ich nicht noch ein bisschen machen, dass man der einfach auch ein bisschen Sicherheit gibt, und dann, weil sonst wird man ja wahrscheinlich
auch ein bisschen... Wasser ist natürlich auch immer gut, Schwimmen.
Ja, ja.
Solche Sachen.
Klar, ist ja gut.
Genau. Wobei sich da die Wasserlage auch ändert, weiß ich aus Anekdoten dann her, aber ich glaube, das Problem ist eher, dass du gar nicht so viele Leute findest, die dich da wirklich profund beraten können, weil das Thema Sportlerin, fit bleiben und Schwangerschaft, hast du bist jetzt nicht so oft, ne? Wie jetzt.
Ach so.
Ja. Aber da gibt es sicherlich Spezialisten, Spezialistinnen.
Aber zumindest ist der Versuch nicht strafbar, nach guter Beratung Ausschau zu halten.
Nee,
das kann nur gut sein.
Ja, auf jeden Fall.
Also da, oder auch auf seinen Körper einfach zu hören, so denke ich mir das.
Ah.
Ich bin selber noch nie schwanger gewesen. Nee. Doch, Weihnachten. aber wie gesagt, und dass man dann vielleicht so ein bisschen auch auf sich ein Körpergefühl hat und sagt, hey, nee, das tut mir nicht gut, das tut dem Kind nicht gut. So ein bisschen auch Verantwortung zeigt.
Ja.
Ups.
Ja.
So.
Ja. So, jetzt haben wir noch das Thema Menopause.
Ja. Pause? Ich höre nur Pause. Nee. Menopause,
Oder wolltest du jetzt noch was zur Schwangerschaft?
Nein.
Okay, gut. Dann die Menopause. Da haben wir ja auch in Hormonänderungen, Umstellungen. Ja. Und wie wirkt sich die aufs Training aus?
Also erstmal zur Erklärung kurz, was passiert
Im
Körper.
Ja, auch noch,
genau, wir haben verschiedene Phasen. Es gibt die Prämenopause, die Perimenopause, die Menopause und die Postmenopause. Jetzt habe ich mal schön mit Begriffen um mich geschlagen. Aber an sich ist es so, als Frau hat man einen von Geburt an festgelegten Vorrat an Eizellen. So, und irgendwann ist dieser Vorrat aufgebraucht. Das ist nicht wie bei Männern, dass die immer wieder schön nachgebildet werden, sondern irgendwann ist dieser Vorrat an Eizellen ist der aufgebraucht, beziehungsweise geht langsam dem Ende zu. Ja, und die sind natürlich dann auch nicht mehr so frisch. Die Haltbarkeit geht irgendwann zu Ende. Und dann wird es immer schwieriger, dass der Körper oder dass im Zyklus ein Eisprung stattfindet. Mhm. So. Und dann gibt es ein Hormon, das da wie so ein Gaspedal wirkt. Das ist FSH, follikelstimulierendes Hormon. Das ist wie ein Gaspedal. Das versucht dann noch, dieses Ei springen zu lassen. Ja. Und dadurch kann es halt zu sehr hohen Schwankungen im Zyklus kommen. Das heißt, es kann mal sein, in einem Zyklus wird unfassbar viel Östrogen produziert, weil das immer weiter aufgebaut wird und halt kein Eisprung stattfindet, also auch kein Progesteron gebildet wird. Dann geht es halt immer weiter hoch und irgendwann hat man dann einfach eine sehr, sehr starke Blutung zum Beispiel. Oder es schwankt extrem, man hat wie so eine Achterbahnfahrt, ja. Das ist eben diese Vorgeschichte, und wenn es dann irgendwann die letzte Eizelle durch ist sozusagen und kein Zyklus mehr stattgefunden hat, dann ist man in der Menopause, und die Menopause ist eigentlich nur ein einziger Tag. Ja, und zwar der Tag, an dem man ein Jahr lang die Periode nicht mehr hatte. Das ist die Definition der Menopause. Ja. Genau. So, und ab dann stagniert das Östrogen. Also Östrogen, das Hormon, das auch nicht nur den Zyklus steuert, sondern so ziemlich alles im Körper, im weiblichen Körper, weil das Östrogen einfach Rezeptoren überall an allen Organen im Körper hat, ja. Deswegen hat es auch so einen riesen Impact. Und es wird eine andere Art von Östrogen gebildet, eine bisschen schwächere, nicht so dominante Version von Östrogen. Und das kann wiederum zu verschiedenen Faktoren führen. Unter anderem zum Beispiel ist es schwieriger, Muskeln aufzubauen. Oder wenn man jetzt gar nicht trainieren würde, geht halt Muskelabbau im Alter plus Hormone, ja, geht es dann bergab. Das heißt, da wird halt auch in der Trainingssteuerung immer, Krafttraining immer wichtiger.
Sprich, also nicht in Altersklassen, nur Sportbereich, in höheren Altersklassen sozusagen, ja, bei Frauen.
Ja. Also
Männer auch, klar, sprechen wir nicht drüber. Genau. Auch ganz wichtig, liebe Leute, ganz wichtig, wenn ihr alt seid, bitte das machen, aber bei Frauen noch extremer, das, was ihr jetzt gerade von Kerstin gehört habt.
Und nicht nur Muskulatur, sondern eben auch das Risiko von Osteoporose steigt, Knochendichte nimmt ab, je nachdem, wie das Testosteron sich noch verhält. Also bei manchen Frauen wird Testosteron noch gebildet, bei manchen zu wenig, bei manchen okay. Also es kommt drauf an. Und je nachdem muss man dann halt auch intervenieren und hochintensives Krafttraining betreiben.
Genau.
Ja,
hochintensiv,
genau.
Könntest du mal kurz sagen, was verstehst du darunter? Also ich habe ja auch ein definitives Verständnis, wie alle hier, aber wie viel Wiederholung sagst du dann?
Also wenn man wirklich lange schon Krafttraining gemacht hat und sich da gut auskennt, die Technik stimmt und so weiter, man vielleicht auch eine Unterstützung, einen Trainer hat, der einem die Technik gut beigebracht hat, dann kann man und sollte man Richtung Maximalkrafttraining gehen. Das heißt 3 bis 5 Wiederholungen, schwere Gewichte.
Auch als Frau.
Ja.
Und auch im hohen Alter, sage ich mal.
Weil dann kann der Körper durch diesen hohen Reiz, kriegt er einmal das Signal, hey, Muskulatur, ich werde noch gebraucht. Mit der Erhaltung.
Genau. Ja, gut zu sagen, genau.
Und zweitens ist es auch so, dass einfach ein Hormon oder die Hormone durch dieses hochintensive Krafttraining stimuliert werden. Das heißt, du hast einfach wieder eine bessere Hormonsituation durch dieses angepasste Training und hast weniger Risiko für Osteoporose, weniger, also Muskelerhalt und so weiter. Ja.
Herr Henning, da sehen wir auch mal, wir haben angefangen, Unterschied zwischen Mann und Frau, Sozialisierung erstmal in den Verhalten, und jetzt sind wir richtig drin in den verschiedenen Zyklen, was doch die Frau ganz anders, und Michael, du fliegt es mir sicherlich auch bei, ganz anders im Training doch behandelt werden müsste, in der Literatur anders behandelt werden müsste, in allen Fachpublikationen anders behandelt wurde. Noch ist es nicht da, aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir so eine Sendung machen, um auch aufzumachen, hey, liebe Leute, es gibt Frauen draußen, die wollen auch Sport machen, nicht nur Leistungssport, aber auch Sport.
Ich habe da noch eine ganz tolle Buchempfehlung. Ja, also wenn jetzt jemand da so ein bisschen tiefer einsteigen will,
mit rein.
Dann ist die führende Wissenschaftlerin Stacy Sims da. Die hat 2 Bücher geschrieben. Einmal eben eher auf Zyklus, einmal eher auf Menopause. Und die schreibt richtig gut, man kann das richtig gut lesen. Ist jetzt nicht so, man muss schon sich konzentrieren, aber es ist gut geschrieben, so dass man das irgendwie auch verständlich verstehen kann. Genau. Und die Bücher sind da wirklich auch auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand und so weiter. Also da beleuchtet die wirklich alles von vorne bis hinten. Ja.
Also sind ja schon sehr interessante Einblicke. Da kann man ja also einfach nur interessiert zuhören. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit schon, gibt ja viele Frauen, die Sport machen. Ist das jetzt in Summe ein Aufklärungsthema? Also ich sag mal von außen an die Frauen. Ist es vielleicht aber auch ein Bewusstseinsthema, dass die Frauen sich jetzt mal bewusst hinterfragen, was sie jetzt 20 Jahre schon immer gemacht haben? Weil ich habe auch schon mal Athletin gefragt in der Marathonvorbereitung, wie können wir den Zyklus berücksichtigen? Ich habe keinen. Ja, dann stelle ich mir die Frage, ist dann der Sport wichtiger wie dieser Zyklus, der, wenn ich jetzt immer richtig zugehört habe, ja auch was Wesentliches ist im Körper der Frau. Das ist Standard, das ist so, das hat ja auch Sinn und Zweck.
Auch wenn man jetzt keinen Kinderwunsch hat, ist das extrem wichtig.
Ja, genau.
So, was ist es? Ist es nur Aufklärung? Ist es Bewusstsein? Wahrscheinlich ist es alles von allem etwas.
Von allem etwas, ja.
Aber genau. Verstanden habe ich schon, und das muss ich ganz klar sagen, dass wir da drauf eingehen, wir Trainer, und dass die Community, die jetzt zuhört, auch einfach es einfordert, und dass die Trainer, die jetzt am Markt sind, in Anführungsstrichen, und die nachkommen, aufgefordert sind, dass das Lehrinhalte sind in der C-Trainerausbildung schon. Ich habe es bis zur A-Trainerausbildung nicht gehabt, und du wahrscheinlich auch nicht. Weiß nicht, wann du die gemacht hast. Wir haben da keinen Block gehabt, Frau und Männer.
Nee, auch erst vor einiger Zeit, ja. Also deswegen.
Ich habe 2017 zu Ende gemacht, und da habe ich auch nicht einmal davon gehört. Und insofern finde ich das sehr schön, dass wir dieses Thema besprechen und auch die Wichtigkeit auch da.
Also ein bisschen, was wir schon eher ein bisschen besprochen haben, waren tatsächlich auch Probleme, die auftreten können, speziell bei Frauen im Ausdauersport.
Ja.
Das war aber noch jetzt, wo man gar nicht so sehr auf den Zyklus eingegangen wurde. Ja. Du hast ja vor uns schon einiges angesprochen. Wir hatten ja mögliche Osteoporose-Risiko ist einfach höher. Die Knochendichte, Eisenwert. Ja.
Hitze haben wir noch gar nicht angesprochen.
Ja, Hitze
haben wir noch nicht angenommen. Inwiefern Hitze meinst du jetzt mit Hitzeempfindlichkeit oder Kälteempfindlichkeit? Oder?
Genau,
okay.
Ja.
Okay, genau, die ist anders. Auch je nach Phase, wo man sich gerade befindet. Ja. Und dann hat man genau diese Eisenmangel, hast du angesprochen. Störungen im Immunsystem und Schlafqualität. Immunsystem wahrscheinlich auch hormonell bedingt, oder?
Ja, also Immunsystem ist in der zweiten Zyklushälfte tatsächlich geschwächt. Ja, einfach durch diese hormonelle Umstellung, durch eben auch die nicht so gute Regeneration durch die Schlafqualität. Also wir wissen, Immunsystem ist einfach ein ganz großes oder den ganz großen Faktor, die das beeinflusst, ist die Schlafqualität und das Stressmanagement. Das sind die zwei Sachen, die das eigentlich am meisten beeinflussen. Wenn man viel Stress hat und schlecht schläft, dann ist man einfach sehr, sehr anfällig für Infektionen.
Ja.
Und genau das hat man dann in der zweiten Zyklushälfte tendenziell, ja. Je nachdem, wie gut man sich da anpasst und auf die Regenerationsfähigkeit achtet.
Ein Instrument ist für die Verbesserung im Training. Das sagt man ja immer, im Schlaf wirst du besser. Ich sage das mal jetzt, es ist ja dieser Ansatz heutzutage nicht, du musst so hart trainieren, bis du kotzt auf Deutsch gesagt, dann wirst du besser. Nein, sondern die Regeneration und der Schlaf, es gehört dazu ja, ist ein großes Instrument, dass du besser wirst. Und wenn der gestört ist, dann wird wahrscheinlich die Regeneration gestört und damit auch die Leistungsverbesserung.
Ja, ich bin tatsächlich auch Die letzten zwei Male, die ich kurz krank, also ich bin tatsächlich nicht oft und nicht lange krank, also wenn, dann sind es so 3 Tage angeflogene Erkältung, die gleich wieder abhaut, Gott sei Dank. Aber die letzten zwei Mal, wo mir das passiert ist, war es tatsächlich auch Ende der zweiten Zyklushälfte, weil ich zu viel Termine mir aufgeheizt habe, zu wenig Schlaf hatte, zu intensiv trainiert habe und dann bumm.
Und der Körper noch gefordert ist durch deinen Zyklus.
Ne? Ja, genau. Also da muss man einfach ein bisschen drauf achten und kann dann dementsprechend vielleicht auch sogar ein bisschen supporten mit hier Supplementen, Zink oder sowas in die Richtung. Ja.
Eine Sache, weil wir haben schon ja recht viel jetzt behandelt, eine Sache für vielleicht auch ein bisschen für die jüngeren Sportlerinnen. Wie kannst du selber erkennen, dass du dich in eine falsche Richtung bewegst? Ja, du hast vorhin schon angesprochen, Ausbleiben der Periode. Vielleicht gibt es da auch Gewichtslimits oder so, oder wie würdest du das beschreiben, wenn man sich selber dann kritisch hinterfragen sollte?
Also ganz klare Anzeichen sind einfach mehr Symptome. Also wenn man jetzt hier 2-3 Tage vor der Periode einfach merkt, ich habe mehr Einschränkungen als sonst, sei es mehr Stimmungsschwankungen, mehr hier Immunsystem ist im Keller, merkt, dann ist einfach sehr oft infektanfällig. Man hat starke Schmerzen, man hat oft Kopfschmerzen. Kopfschmerzen hängen auch wieder, da können mit dem Zyklus auch zusammenhängen. Und also Schmerzen ist einfach ein großen Indikator oder Faktor. Und Periode kommt später oder früher als geplant.
Schwankungen.
Ja.
Und Ausbleiben der Periode ist ja an sich auch schon, also
das, heißt
auch
schon, das ist ja eh schon
Alarmzustand.
Ja, Alarmzustand.
Ja. Und das ist vor allem bedingt durch Gewicht, hat man ein Thema, ne? Wenn das zu niedrig wäre, aber auch zu viel Stress.
Mhm.
Ja.
Und langes, über lange Zeit Energiedefizit.
Energiedefizit. Ja. Okay. Genau. Ich habe tatsächlich mal eine Athletin kennengelernt in einem Trainingslager. Die war augenscheinlich in dem Katabolenzustand.
Mhm.
Ja. Und es ist aber schwer, weil man selber weiß vielleicht, okay, da kann irgendwas nicht hinhauen und so weiter. Aber wenn dann noch andere vielleicht auch psychologische Faktoren mit dazukommen.
Das ist es meistens, ja.
Irre schwer, da wahrscheinlich wieder rauszukommen. Weil ich hatte das Gefühl, in dem Fall, da baut sich der Körper nur noch ab. Er verzerrt sich selber fast, ja.
Bisschen zu Muskelmasse.
Ja, und das war eigentlich augenscheinlich, ja. Und jetzt ist natürlich da die Frage, wenn man da mal wäre, ne, wie kommt man da wieder raus, ja?
Ja, aber erstmal muss man natürlich als Athletin dann auch bereit sein, selber was zu tun oder selber sich Hilfe zu holen.
Es war nicht das Problem, dass sie hat trainiert wie ein Wahnsinniger.
Mhm. Wie ein Wahnsinniger.
Halt irre wenig gegessen.
Mhm.
Und ja, Energiedefizit immer, ja. Aber ich hatte das Gefühl, das war dann irgendwann eher so ein mentales, so ein psychologisches Problem. Ja.
Genau, und dann braucht man eben auch psychologische Unterstützung.
Also definitiv Unterstützung von jemandem, der sich damit auskennt.
Genau.
Also von einem
Fachmann. Ja, weil das kannst du als Trainer, kriegst du das nicht hin.
Und das würde ich auch immer abgeben. Immer abgeben. Ja. Da kommt auch kein
medizinisches
Mental Coach.
Thema.
Kein Mental Coach. Das ist wirklich ein Problem, das einen pathologischen Hintergrund hat. Und dann muss es jemand machen, in Therapie, Langzeittherapie definitiv, weil es ist eine Krankheit.
Ja.
Und würde ich immer raten, bitte wendet euch dann an die Leute und gebt notfalls, wenn ihr gute Leute habt im Netzwerk, dann die an weiter. Das ist zu heiß, das Eis. Das kriegst du auch nicht.
Ja, genau. Das kann man da selber, da muss man echt.
Das ist eine Sucht. Das ist wie alkoholkrank alles.
Ja. Ja. Kann man im Endeffekt, wenn man es für mich jetzt so vereinfachen würde, kann man sagen, gesunder Zyklus ist ein gesunder Körper. Und dann richtig trainieren, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, oder?
Ja.
Sehr schön, Henning.
Und richtig essen.
Ja. Stimmt.
Ja, ich sag einfach mal.
Jetzt wisst ihr, warum ich so fixiert
bin. Ich wollte es jetzt nicht so. Ich habe dich ja dreimal eine Woche erlebt.
Aber ich sag mal, Körperhygiene hat ja nichts was mit Duschen und Deo unter die Achsel springen, sondern Körperhygiene hat ja auch was damit zu tun, wie gehe ich mit mir um.
Ja, ja.
mental, wie gehe ich mit mir um physiologisch, auch was nehme ich zu mir, was esse ich, was bin ich mir wert, und ich glaube, dass es da kommt, das dann auch da zum Tragen. Nicht? Richtig essen, richtig schlafen, mich richtig pflegen, eine richtige Zellhygiene machen, eine richtige Körperhygiene mit Waschen machen, und ich glaube, das tut gut, Entspannung machen und so weiter und so weiter. Ja, Henning, da sehen wir doch in unserer Folge Triathlon Stammtisch sozusagen, Trainerstammtisch, dass das Training bei Männern und Frauen doch definitiv unterschiedlich ist. Die wir wollten als Männer hier überhaupt nicht auf den Punkt, deswegen lassen wir die Männer auch völlig raus. Das ist ein, wir haben zwar nur eine Frau hier, aber es ist ein Frauenthema, und es sollten deswegen auch die Frauen 99% und die Männer sind nur herangezogen worden von zu 1% in dieser Sendung, um es einfach nur den Vergleich zu machen.
Ja aber eben Dank. Ist auch wichtig, dass die Männer das auch wissen.
Ja, absolut.
Punkt. Absolut, was du sagst. Ja, gehe ich d'accord. Ja. Und wenn wir hier mit dieser Trainerstammtisch-Sendung dieser Folge etwas erreicht haben, vielleicht, dass sich ein Verantwortlicher von der Deutschen Triathlon-Union das anschaut und sagt, hey, weißt du was, in der B-Trainerausbildung, die strecken wir, oder stricken wir mal in einem Modul um. Das kommt mit rein, das muss mit rein.
Also ich glaube ja schon, nicht, dass ich sagen will, dass wir jetzt gerade ein Vorbild sind, aber ich glaube, es bedarf ja schon irgendwie Vorbilder. Ich meine, es gibt doch so viele Sportlerinnen. Die könnten, ich weiß, es gibt ein paar, die sprechen darüber, aber dass das einfach ein bisschen publiker gemacht wird, wie sie damit umgehen.
Also sind schon dabei, also zum Beispiel wäre jetzt die Yvonne van Vlergen, wo ich, die hat zu mir gekommen, die Anja Ipper macht da jetzt sehr viel und
Laura Philipp.
Also ich glaube, so langsam kommt das dann schon und das ist ja auch ein Grund, warum wir es unter anderem auch mit aufnehmen.
Ich finde es auch total toll, dass jetzt wirklich Laura Philipp, die das ja auch sehr offen kommuniziert, letztes Jahr Hawaii gewonnen hat, und dass er wirklich, man sieht, okay, das geht halt auch gesund.
Ja, das geht Nizza mit einem gesunden, geht.
Nizza, Entschuldigung.
Nizza. Ja, egal, aber
mit einem gesunden Zyklus funktioniert das, genau.
Und die Basis halt, in einem gesunden Körper kannst du vieles machen. Den kannst du auch mal über die Stränge schlagen lassen.
Und das ist halt schon ein Statement, das hoffentlich für viele für Vorbild, als Vorbild fungiert, ja.
Tja, liebe Community, das soll es von unserer Seite für diese Sendung gewesen sein. Wir bedanken uns recht herzlich bei Kerstin, unsere Frau, wie wir gesagt haben, aber die ist natürlich nicht so. Hoffen, dass wir euch ein bisschen mit auf den Weg gebracht haben und dass vielleicht auch, wenn viele Männer zuschauen, auch die mal so ein bisschen reflektieren, ihr eigenes Verhalten, ihre eigene Denkweise, ob nicht Frauen, das wissen wir aber alle, anders denken und anders fühlen, das ist klar, aber auch vielleicht dann natürlich auch im Training anders belastet werden müssen und vielleicht andere Grundvoraussetzungen haben für ein normales Training, nicht nur im Leistungssportbereich, sondern auch im ganz normalen Gesundheitssportbereich, dass man darauf achten muss.
Ja, auf jeden Fall. Danke.
Vielen Dank.
Was gemacht, ja.
Dankeschön. Viel Spaß beim Zuschauen. Ciao.
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 Das war der Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von jedermann für jedermann und jede Frau.